Ja, also ich habe den Talk betitelt, hört auf, OpenPGP zu benutzen. Und das ist auch ernst gemeint. Mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich keine Über-mich-Slide habe. Ich bin kleines Filmröllchen und ihr erreicht mich hier. Genau, und ich habe schon mal als, ja genau, ich habe also als Vorwarnung, wenn ihr OpenPGP mögt, dann wird der Talk halt sehr unangenehm, weil OpenPGP ist unsicher. Und unsichere Verschlüsselung ist in etwa so gut wie gar keine Verschlüsselung benutzen. Und es gibt einen tollen Blogpost, den habe ich da auch verlinkt. Ich lade die Folien irgendwann später hoch. Da habe ich mich sehr viel inspirieren lassen, die grundlegenden Punkte, aber da gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Ressourcen und Quellen, wo so sag ich mal, auch die technischeren Informationen herkommen für den Talk. Genau, der Talk wird so in zwei Teile aufgeteilt sein. Einmal werde ich erklären, warum es eigentlich schlecht ist, in so ziemlich allen Details, die man so wissen will oder wissen braucht. Und dann natürlich brauchen wir Alternativen für OpenPGP, weil es gibt natürlich Anwendungsfälle, wo das verwendet wurde und irgendwie einen Sinn hätte, wenn es funktionieren würde. Und denn die müssen wir irgendwie ersetzen. Und deshalb werde ich da auch noch sehr viele Alternativen aufzeigen. Genau, OpenPGP ist, oder ihr kennt wahrscheinlich GPG, also die bekannteste Implementierung, aber eigentlich das Protokoll heißt OpenPGP, aber ich werde auch noch einiges über GPG reden, weil das halt so die größte, wichtigste und eigentlich einzige seriöse Implementierung ist davon. Das ist so auch die einzige große Implementierung vom Web of Trust, also im klassischen Internet, also zum Beispiel bei TLS oder bei DNSSEC. Haben wir immer eine Public Key Infrastructure? Da gibt es irgendwie Root-Zertifikate, Root-Quellen des Vertrauens, eben Root of Trust. Und die zertifizieren dann immer die Schichten unter sich und das geht dann immer so schrittweise weiter. Und das ist natürlich sehr zentralisiert und das will man nicht unbedingt. Und deshalb die Idee vom Web of Trust ist, ich habe ganz viele gleichberechtigte, dezentralisierte Knoten, Personen, wie auch immer, Server. Und die vertrauen sich gegenseitig, vielleicht weil sie sich persönlich gesehen haben und ihre Schlüssel ausgetauscht haben. Da gibt es ja so OpenPGP Key Signing Parties. Und dann traue ich vielleicht auch noch indirekt eben Leuten, denen meine Freunde oder denen ich vertraue, so auch vertraue. Also da geht das Vertrauen auch indirekt über ein oder mehrere Hops weiter. Und so bildet sich eben ein Netzwerk an Knoten, die sich gegenseitig direkt oder indirekt vertrauen. Und es ist ganz wichtig, so zu unterscheiden zwischen dem Web of Trust als grundlegendes Konzept und eben OpenPGP, weil OpenPGP ist halt auch eine sehr schlechte Implementierung vom Web of Trust. Und ich will jetzt heute nicht grundsätzlich gegen das Web of Trust was sagen. Das hat seine Probleme, aber darum geht es heute beim Talk auch nicht. Aber auch nur noch mal zur Erklärung, falls eben ihr euch noch nicht bekannt war, was dieses Web of Trust ist. Genau. OpenPGP macht natürlich Signaturen, Verschlüsselungen und wahrscheinlich noch 15.000 andere Dinge. Es wird die zwei großen Anwendungsfälle, wo es heute noch viel verwendet wird, ist einmal für E-Mail-Verschlüsselungen oder Signaturen und dann für Distributionspakete. Also ich garantiere euch, wenn ihr irgendeine Linux-Distribution oder FreeBSD verwendet, dann werden eure Pakete mit OpenPGP signiert und beim Runterladen verifiziert euer Paketmanager, dass die Signaturen gültig sind gegen die Schlüssel aller Maintainer, die irgendwie extra runtergeladen werden oder so. Genau. Und ja, OpenPGP ist ziemlich schlecht. Also mal so die Frage in die Runde: Wer verwendet denn außer RSA noch 90er Kryptographie? Niemand. Okay, gut. Also wenn man OpenPGP verwendet, da verwendet man eigentlich automatisch nicht RSA 90er Kryptographie. RSA zählt deshalb nicht, weil es erstaunlich gut überlebt hat. Aber wir kommen jetzt auch gleich zu ein bisschen von diesem 90er Kryptographie-Problem. Das allererste Problem von OpenPGP ist aber ein ganz einfaches. Es hat nämlich einfach viel zu viele Features. Wenn man heutzutage ein Kryptosystem baut, dann baut man das mit einem Feature, das für genau einen Anwendungsfall gedacht ist. Aber OpenPGP kann halt Verschlüsselung mit Passwörtern, Verschlüsselung mit Public Keys, ich kann signieren. Und trotzdem ist ganz viele Features und das ist alles immer nur irgendwie draufgesteckt. Wenn man ein vernünftiges System baut für zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation, was so der Hauptanwendungsfall ist, Kommunikation auf verschiedene Arten und Weisen. Dann will man immer die Verschlüsselung sauber in das System rein integrieren. Und das ist genau das, was OpenPGP nicht macht. OpenPGP erfordert immer, ihr habt ein unsicheres System und dann schmeißt ihr da irgendwie OpenPGP drauf und dann soll es auf einmal magischerweise sicher werden. Und wir werden im Talk noch an ganz vielen Stellen sehen, dass es so einfach nicht funktioniert. Wenn ihr ein System wirklich sicher machen wollt, müsst ihr es von Anfang an mit Kryptographie rein designen. Genau. OpenPGP hat nicht nur viele Features, sondern es ist auch darüber hinaus unglaublich bescheuert, kompliziert und rückwärtskompatibel. Es gibt nämlich zwei verschiedene Paketformate. Diese Paketformate sind super generisch, da kann alles drin sein. Da gibt es auch einen Parser in OpenPGP, also GPG hat zwei Parser für dieses Paketformat. Einer davon hat quadratische Laufzeit, also sehr gute Software, dazu komme ich eigentlich nachher noch. Es gibt nämlich auch für die Länge eines Pakets 8 verschiedene Formate, also 4 im alten und 4 im neuen. Das ist kein Joke, also ich habe es hier nicht verlinkt, aber das sieht man im RFC direkt, dass es 8 verschiedene Formate sind, wo die da die Größen erklären. Es gibt 15 Milliarden Dinge, die mit Keys sind, also es gibt Keys, Subkeys, Key-Server, Key-Signatures, Key-Rings, Signing-Keys und Encryption-Keys und ich weiß gar nicht mal, was die alle machen und das ist unglaublich kompliziert. Gerade die GPG-Benutzeroberfläche ist einfach nur der letzte Rotz. Es ist so schwer zu bedienen wie wahrscheinlich sonst kaum irgendwelche Command-Line-Tools. Aber PyPy hat sich dann irgendwann entschieden, dass es uns alles so viel zu kompliziert, wir schmeißen es einfach raus, weil es keine Benefits mehr hat. Ist einfach nur richtig übel. Und natürlich die Kompatibilität. Es gibt in der Kryptographie immer zwei Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Entweder man hat kompatible Kryptographie oder man hat sichere Kryptographie. Und nicht beides gleichzeitig. Es gibt in PGP viel zu viele möglichen Algorithmen. GPG und viele andere Programme unterstützen die auch alle noch. Und die guten Algorithmen davon, also irgendwelche modernen, was weiß ich, AES, XTX und dann Poly 1305 und was weiß ich alles, die sind alle viel zu schlecht unterstützt. Also es gab mal eine Rust-Implementierung, die haben dann standardmäßig die beste Kryptographie genommen, die im Standard drin ist und prompt können sie mit 90% der GPG-Installation nicht reden, weil die das nicht implementiert haben. Das heißt, sie mussten dann auf eine unsichere Kryptographie zurückrollen, weil einfach niemand irgendwann mal gesagt hat, wir verwenden immer nur die beste Kryptographie. Genau. Jetzt aber mal zu den konkreten Algorithmen. Als erstes haben wir da einige, die sind unsicher oder haben realistische Brute-Force-Angriffe, also Elgamal, SHA-1, berühmterweise kaputt, Triple Death auch kaputt, Cast-5 hat, glaube ich, auch einen halbwegsen Angriff. Der ist nicht mit unseren Ressourcen realistisch, aber mit NSA-Ressourcen ist der realistisch. Dann gibt es die bekanntermaßen die frühen elliptischen Kurven mit so einem großen Designraum, wo man einfach davon ausgehen kann, dass da Backdoors drin sind, also die NISP-Curves und die Rank-Pool-Curves. Das heißt, die will man einfach nicht verwenden, weil man davon ausgehen kann, da ist ein Backdoor eingebaut. Dann gibt es Verfahren, die sind einfach so wenig bekannt und so schlecht untersucht, dass niemand weiß, ob die sicher sind oder nicht. Also ein Verfahren ist nur sicher, wenn es mal weit verbreitet wurde und ganz viele Kryptografen drauf geschaut haben und ganz viele formalen Analysen gemacht haben und so. Und dann kann man dem trauen. Das kann man bei RIPE-MD 160 nicht sagen. Dann gibt es ein Verfahren, das war noch bis vor wenigen Jahren patentiert, IDEA. Anders als RSA, RSA war auch patentiert, aber in den 90ern dann schon lizenzfrei verfügbar. Da gilt das Argument nicht so ganz. RSA ist zwar kryptografisch gesehen okay, wenn man Postquantum ignoriert. Nichts davon ist Postquantum sicher, was in OpenPGP unterstützt wird. Aber gut, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Diskussionspunkt heute. Trotzdem, RSA ist selbst für nicht Postquantum sicheres Verfahren sehr ineffizient. Er kennt es ja mit den riesigen Schlüssellängen von 4096 oder größer. Und dann gibt es halt ein paar sichere Verfahren, die kennt ihr sicher alle, Curve25519, SHA-2 oder SHA-3 und AES in verschiedenen Modi. Und man kann halt auch AES mit ganz vielen alten, unsicheren Modi verwenden. Das kommt natürlich noch dazu, das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt. Genau. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir immer nur gute Algorithmen, immer nur gute Primitive verwenden, was in der Praxis nicht vorkommt, aber wir machen das mal, dann ist das ganze Protokoll, was oben drauf steht, immer noch fundamental kaputt. Es fängt damit an, und das ist, glaube ich, der größte Punkt, den ihr heute mitnehmen solltet. OpenPGP hat keine Perfect Forward Secrecy. Jede Nachricht wird mit eurem Schlüssel verschlüsselt. Und wenn irgendjemand an diesen Schlüssel drankommt, kann er alle Nachrichten entschlüsseln, die ihr jemals damit verschlüsselt habt. Oder die für euch verschlüsselt wurden, wie auch immer. Ja, je nachdem die Richtung. Oder er kann Nachrichten fälschen und dann halt Signaturen erstellen, die so aussehen, als würden sie von euch kommen. Und das ist eigentlich ein Grundkriterium, wenn ihr heutzutage ein Kryptografieverfahren baut und das ist nicht für einen speziellen Anwendungsfall gedacht, das ist dazu gedacht, dass halt Leute die Nachrichten abfangen können und dann jahrzehntelang speichern, dann wollt ihr Perfect Forward Secrecy. Und das Prinzip von Perfect Forward Secrecy ist ganz einfach, wenn ich halt eben einen Schlüssel, wenn Schlüssel kompromittiert wird, also mein privater Schlüssel wird kompromittiert, dann kann der Angreifer zwar alle Nachrichten von jetzt in Zukunft lesen, vielleicht, manchmal auch nicht, aber es könnte so sein, aber er kann auf jeden Fall keine alten Nachrichten lesen, selbst wenn er die alle perfekt abgespeichert hat. Und das wird in der Regel zum Beispiel beim Signal-Protokoll so gemacht, dass ich anstelle die Schlüssel direkt zu verwenden, verwende ich die Schlüssel für irgendeine Art von Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und also nicht direkt ein literally Diffie-Hellman, aber so vom Prinzip her. Und dann errechne ich mir mit Hilfe von Zufallswerten, die ich später wieder lösche, errechne ich mir einen temporären Schlüssel, der vielleicht ein paar Stunden verwendet wird. Und den Schlüssel lösche ich dann nachher genauso wie die Zufallswerte, die ich verwendet habe, um den zu generieren. Und das Protokoll garantiert mir, die in der Regel irgendeine Ratcheting-Cipher garantiert mir, dass beide Seiten den gleichen Schlüssel haben. Aber man arbeitet eben mit endlichen Schlüsseln, mit ganz viel Zufallsdaten und es ja, kommt da sehr wenig von dem privaten Schlüssel mit rein. Frage, ja? Also die Frage war, wie kriegt man das so Perfect Forward Secrecy ohne ein Handshake hin? Das kriegt man nicht hin. Ich finde aber nicht, dass das ein Kriterium sein sollte. Wenn du dir jedes moderne Kryptoverfahren anguckst, muss immer irgendein Handshake passieren, weil da gibt es vielleicht sogar einen Beweis dazu, dass du dann keine Perfect Forward Secrecy hinkriegst. Also ja, mit Pre-Shared Keys könnte es vielleicht gehen, aber da hast du dann vielleicht wieder das gleiche Problem. Du musst halt die Zufallswerte, die du generierst, musst du halt irgendwie halbwegs austauschen können. Also das geht jetzt, glaube ich, alles auch zu tief und ich habe jetzt auch nicht die ultimative Ahnung von Kryptografie, nur so ein bisschen. Aber ja, es ist leider schwierig, aber ich würde sagen, es ist nicht wirklich das Argument, weil wenn ich mit einem E-Mail-Server rede, dann fallen da eh ein paar Nachrichten hin und her. Und beziehungsweise Matrix macht das auch, Signal macht das auch, dann über mehrere Hops halt irgendwie. Muss man halt dann entsprechend Dinge austauschen. Genau. Dann haben die OpenPGP-Leute irgendwann mal gemerkt, dass sie ja keine Authentifizierung auf dem Ciphertext haben. Das heißt, jemand kann den Ciphertext ändern, den Chiffretext, und man merkt es nicht. Das ist grundsätzlich auch schlecht. Jedes moderne Verfahren hat Authentifizierung auf dem Ciphertext. Dann haben die mal ein Ding implementiert, das war so scheiße, dass man es einfach löschen konnte und niemand hat was gemerkt. Das heißt, da hat man dann wieder ein Silent Downgrade. Das ist auch so eine große Gefahr, die auch in TLS schon öfters Probleme gemacht hat. Dann haben sie eine neue Authentifizierung implementiert. Die ist zwar prinzipiell, kann man die nicht einfach entfernen. Allerdings hat mal jemand ausgerechnet, dass die so konstruiert ist, dass sie nur etwa 16-Bit-Sicherheit hat. 16-Bit-Sicherheit heißt, ich muss 2 hoch 16 Werte durchrechnen, also 65.000 Werte. Das macht ein moderner Computer in der Millisekunde. Im Vergleich, ED25519 hat 128-Bit-Sicherheit. Das hat bei asymmetrischer Krypto hat das nichts mit der Schlüssellänge zu tun. Also RSA 4096 hat auch 128-Bit-Sicherheit. Aber bei 2 hoch 128 reden wir halt von Alter des Universums Rechenzeit. Das ist dann nicht mehr realistisch. Und deshalb ist auch AES dann mit 128 oder 256-Bit okay. Also nur um ins Verhältnis zu stellen, 16-Bit sehr, sehr schlecht. Genau, dann natürlich, OpenPGP hat so als zentrales Konzept irgendwie, dass dein Schlüssel an deine Identität gebunden ist und man damit alles so zu dir zurückverfolgen kann, was mit diesem Schlüssel passiert, was damit signiert wurde, verschlüsselt wurde und so weiter, wer wem vertraut. Natürlich kann man da Blödsinnsdaten reinmachen, aber das ganze Protokoll ist nicht auf Anonymität ausgelegt. Und das ist auch sehr schlecht. Es gibt ja viele tolle, moderne Verfahren, die das sehr gut hinkriegen, mit minimalem Wissen der Gesprächsteilnehmer übereinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Und es gibt so einen schönen Angriff namens E-Fail. Wenn man eben dank dieser fehlenden Ciphertext-Authentifizierung dann irgendeinen schönen Plaintext oder Ciphertext einschleust, der wird dann entschlüsselt, dann kann man mit ein bisschen HTML-Trickserei oder auch ohne HTML-Trickserei, je nach Angriffsart, kann man dann verschlüsselte E-Mails mitlesen. Und dieser Angriff, das könnt ihr euch mal im Detail durchlesen, ich habe jetzt dafür auch leider keine Zeit, aber der Angriff funktioniert teilweise nicht mehr, weil es an den E-Mails-Clients liegt, die gepatcht wurden, aber es liegt halt teilweise auch an der Art und Weise, wie man in OpenPGP mit OpenPGP E-Mails verschlüsselt oder mit S/MIME. Genau. Habe ich hier noch eine Folie vergessen? Nein, gut. Genau, reden wir mal konkret über GPG. Ich habe es schon anklingen lassen, das ist so ziemlich das beschissenste Stück Kryptosoftware, was ernsthaft eingesetzt wird. Das kann man, also man kann über beschissenes Stück Software ist ein allgemeines Beschreibungsding, was auf viele GNU-Software anwendbar ist, aber insbesondere auf GPG. Genau, die haben diese zwei Paketparser und einen aus Versehen quadratischen Keyparser. Das war lustig. Also das wurde gefunden in dem Zusammenhang von einer Sicherheitsanalyse. Als der Dude, der das untersucht hat, wollte gar nicht rausfinden, warum das so langsam ist, hat dann aber zufällig gefunden, oh, dieser Code ist ja richtig übel. Genau. Wenn ihr mal auf die diversen einschlägigen CVE-Listen guckt, CVEs ohne Ende, da gibt es die ganze Zeit Sicherheitslücken. Und es hat halt einfach auch ein schlechte UI, habe ich schon ansprechen lassen bei PGP allgemein, weil man da die ganzen Begriffe kennen muss und die genau wissen muss, was will ich machen. Aber auch einfach hier halt das Interface ist richtig schlecht und hat beschissene Defaults für Kryptografie-Software. Zum Beispiel, wir haben gerade eben über die Authentifizierung gesprochen oder über den Mac. Und wenn man den eben entfernt, dann sagt GPG per Standardeinstellung nichts. Dann sagt PGP, okay, der Mac ist entfernt oder wurde verändert. Damit ist die Nachricht wahrscheinlich kompromittiert. Ich gebe die jetzt einfach mal trotzdem an den User weiter, solange sie noch entschlüsselbar ist. Und das kann der Angreifer ja sicherstellen, dass sie noch entschlüsselbar ist. Das ist einfach nur, also da muss man sich wirklich dann die Haare, da reißt man sich dann die Haare aus bei solchen Dingen. Das ist, okay, ich mache weiter. Also GPG, richtig üble Software, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Und ich glaube, dass war auch dann schon so ziemlich alles, was ich zu OpenPGP ist schlecht sagen wollte. Ich hoffe, das sind genug Gründe. Und jetzt natürlich das berühmte Argument, ja, es gibt keine Alternative, aber ich kann diesen einen Anwendungsfall halt nicht machen. Ja, es gibt halt diese eierlegende Wollmilchsau nicht. Aber wie ich am Anfang erklärt habe, das will man auch nicht. Und man will das auch nicht so als getrenntes Programm bedienen. Man will das eigentlich sauber integriert haben. Und alles andere ist immer so ein bisschen ein Hack. Ich rede jetzt nicht von Netzwerk-Layering und dann irgendwie, ich mache TLS und dann mache ich darüber noch was, sondern halt eben die andere Richtung wäre kritisch. Genau. Deshalb jetzt eben eine Übersicht aller Alternativen, die ich so empfehlen kann. Für viele Anwendungsfälle habe ich auch gleich 3, 4, 5 Alternativen. Da könnt ihr auch mal selber recherchieren und gucken, was für euren Anwendungsfall so am besten passt. Genau, Commit-Signaturen ist vielleicht so das erste große. Da verwendet ihr bitte einfach SSH-Keys, auch vielleicht extra nur dafür generierte, wie auch immer. Genau, ein SSH-Key generieren wissen hoffentlich die meisten, wie es funktioniert. Jeder große Git-Server, sowohl selbst gehostet als auch von bösen Firmen gehostet, kann SSH-Keys als Signing-Keys im Profil eintragen. Und wenn man dann damit Commits signiert, dann wird das in der UI entsprechend angezeigt. Das heißt, in 90% der Fälle muss man dann gar nicht mal mehr den Key runterladen und den dann gegenchecken. Das habe ich jetzt nicht auf die Folie gemacht, weil das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, aber ich traue da mal vor Geo, dass es das richtig anzeigt, beziehungsweise ich weiß, dass es das richtig anzeigt. Genau, es gibt, das Wichtige sind halt diese drei Git-Config-Optionen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Da muss man das GPG-Format auf SSH stellen, das finde ich die geilste Config-Option aller Zeiten. und dann den Signing Key eintragen und dann sagen, dass er bitte alles signen soll. Könnt ihr natürlich dann auch pro Repo einstellen und eigene Keys pro Repo verwenden, ist ja klar. Das funktioniert richtig gut, das mache ich standardmäßig, ich hatte noch nie Probleme damit, stellt man einmal ein und ist glücklich. Genau. Dann Dateitransfer, ist vielleicht noch so eine große Sache, verschlüsselter Dateitransfer. Da gibt's als beste Lösung, wenn ihr einfach nur einer random Person eine Datei schicken wollt, dann verwendet ihr Magic Wormhole. Da gibt's verschiedene Clients dafür. Ich habe hier mal drei Links drauf geklatscht. Oder könnt ihr auch, es sind auch alle googelbar, glaube ich, also Magic Wormhole an sich. Und da findet ihr da 10, 20, 30 verschiedene Clients. Wie das funktioniert ist, da wählt man eine Datei aus und dann gibt es einem so ein menschenlesbare Passphrase aus irgendwie drei zufällig gewählten Wörtern oder so. Das heißt, die kann man auch per Telefon oder per, was weiß ich, Funk oder per Morsecode jemandem übertragen, theoretisch. Und dann gibt die andere Person diesen Code auch ein. Der ist eben kurzzeitig und dann finden sich die Clients automatisch. Und es muss nicht unbedingt über deren Relay-Server gehen, sondern das funktioniert auch im lokalen Netzwerk. Das heißt, falls ihr jetzt beide in 10G-Link dranhängen habt, dann schiebt es die Datei auch mit 10G rüber. Das ist eben natürlich voll verschlüsselt mit irgendwelchen temporären ephemeralen Keys. Da muss man gar nichts vorkonfigurieren. Die Keys sind danach komplett weggeschmissen. Wer die Nachricht mitlesen kann, der hat nichts gewonnen. Das ist super geil. Das habe ich mit schon vielen Leuten verwendet und das ist absolut die einfachste Lösung, wenn man große Dateien rumschieben will, die in den einschlägigen Chat-Clients nicht funktionieren. Genau, wenn ihr selber eure eigenen Geräte verwenden wollt, empfehle ich KDE Connect. Das funktioniert nicht nur mit KDE und nicht mal nur mit Linux. Ich habe das ganz lang verwendet, um zwischen einem Windows- und einem Linux-Rechner Dateien hin und her zu schieben. Das macht für einen Dateitransfer und für auch Dateisystem vom anderen Gerät öffnen, was es auch kann, verwendet das SFTP, was SSH plus FTP ist. Und SSH ist ja bekanntlicherweise sehr geil. Beziehungsweise ist nicht SSH plus FTP, aber ihr wisst schon, SFTP, gutes Protokoll, sehr sicher. Und KDE Connect kann natürlich auch noch 15 Milliarden andere Dinge, die alle sauber verschlüsselt ablaufen. Mediensteuerung und so, ich habe es jetzt gerade gar nicht offen, ich wollte es eigentlich demonstrieren, dann könnte ich auf meinem Handy hier die Folien weiterklicken oder so. Genau, ich finde das einfach sehr, sehr praktisch, kann ich euch allgemein empfehlen und ist eben verschlüsselt. Macht nur nicht so viel Sinn, wenn ihr jemand anderem eine Datei schicken wollt. Genau, dann zu Backups. Da gibt es diese drei Lösungen, die ich empfehlen würde. Borg kennen wahrscheinlich viele. Das ist so das Klassische. Die haben alle drei, soweit ich mir das durchgelesen habe, sehr gute Krypto. Ich würde behaupten, die Restic Krypto ist ein bisschen besser, aber naja. Der große Nachteil von Borg ist, dass es immer einen auf dem Remote-Server einen SSH-Zugriff und dann einen Borg-Executable braucht. Und es ist auch sehr langsam, weil halt Python. Restic ist da sehr viel geiler. Restic kann alle möglichen Backends ansprechen, vor allem auch reine SFTP-Backends. Copia kann noch deutlich mehr, aber die können auch beide dann über rsync, mir wie es rclone, können die dann S3-Buckets und jeden fucking File-Upload-Dienst und alles Mögliche ansprechen. Also ihr könnt mit diesen Tools, also mit allen Tools außer Borg, mit den zwei, könnt ihr Backups nach was weiß ich wohin machen. Könnt ihr bei Amazon ein bisschen S3-Bucket kaufen und da dann eure Backups reinschmeißen und das Ding wird als Dateisystem behandelt, so in etwa. Genau, und Restic verwende ich persönlich. Das ist sehr nett, weil es halt ultra schnell ist. Und der Vorteil von verschlüsselten Backups ist natürlich, dass man das, wenn man eine bekannte Person hat und die hat noch ein bisschen Platz im Storage Array, dann kann man da die Backups hinschmeißen und dann hat man die 3-2-1-Regel auch gut erfüllt. Da gibt's eigentlich kein Argument, was gegen die spricht. Also Copia ist der einzige Kaviat, den ich dazu sagen kann, ist halt, ich habe es nicht verwendet, aber ich kenne viele Leute, die es mögen. Aber die anderen zwei habe ich verwendet und kann ich grundsätzlich beide empfehlen. Und wenn ihr es euch raussuchen könnt, dann verwendet Restic. Genau. Wenn ihr tatsächlich mal einzelne Dateien verschlüsseln müsst und das bitte nur in Einzelfällen machen, wenn ihr irgendeinen speziellen Anwendungsfall habt, dann verwendet Age. Das ist ein todessimples Tool zum Verschlüsseln mit ganz einfachem Key-Format, ganz einfachem Format von verschlüsselten Dateien. Da gibt es auch den deutlich besseren Rust-Client. Und es gibt ein Plugin, wo man dann mit dem YubiKey das machen kann. Dann würde ich behaupten, ist der Sicherheitsfaktor nochmal deutlich höher. Dass halt eben der H-Key oder zumindest ein Teil des H-Keys halt im Hardware-Security-Module drin sitzt. Genau. Und im Allgemeinfall bitte verwendet einfach File-System-Level-Encryption. Die hilft auch nicht gegen alles, aber das ist grundsätzlich mal ein Must, ein Must, ein Muss. So, genau. Dann kommen wir jetzt zum großen Thema des Instant Messagings, weil viele sind vielleicht auch hier mit dann, oh nein, mein E-Mail tut nicht mehr. Natürlich, der Standard ist Signal. Signal hat das ganze Protokoll mit der End-to-End-Encryption, also ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und den Ratcheting Key Cipher, dieses ganze Verfahren hat sich Signal ausgedacht. Das hat eben Perfect Forward Secrecy. Man kann auch teilweise nicht mehr vorwärts ratcheten. Also wenn ein Key compromised wird, dann kann der Angreifer in der Regel noch ein, zwei Stunden Nachrichten lesen und dann nicht mehr, weil die eben alle paar Stunden rotiert werden, spätestens. Signal hat jetzt tatsächlich auch ein Kyber-basiertes Hybrid-Post-Quantum sicheres Dingens, Verschlüsselungsverfahren, also ist mit Abstand gerade das sicherste, was es gibt. Das große Problem ist halt, es ist nicht dezentralisiert. Das mit dem benötigten Mobilgerät wollte ich noch rauslöschen. Ich glaube, das ist nicht mehr der Fall. Es braucht auf jeden Fall keine Telefonnummer mehr. Das heißt, da haben die sich auch deutlich gebessert, seitdem ich angefangen habe, den Talk zu bauen. Nee, also es gibt wenige Argumente, die gegen Signal sprechen, vor allem weil es halt für Otto-Normalverbraucher benutzbar ist. Das heißt, da könnt ihr eure Bekannten alle davon überzeugen, das installiert man, lädt man sich runter und dann fügt man die Person hinzu und dann funktioniert es. Genau. Dann gibt es noch Threema, das ist das Protokoll im Endeffekt das gleiche. Die haben, soweit ich weiß, halt auch echt eine brutale Menge Security Audits. Tatsächlich sind die genauso wie Signal, obwohl es eine For-Profit-Firma ist, sind die genauso wie Signal Open Source. Der ganze Code ist Open Source. Nur wenn man halt die offiziellen Threema-Server benutzen will, muss man einmalig 3 € zahlen oder so. Und die haben aktuell noch keine Post-Quantum-Sicherheit. Im letzten Security Audit, den ich gelesen habe, stand allerdings drin, dass die das auch empfehlen und deshalb kommt es vielleicht auch bald. Genau. Ist aber grundsätzlich auch zu empfehlen, gerade falls das schon jemand irgendwie verwendet, den ihr kennt oder so. Da spricht nichts dagegen. Genau, dann gibt es natürlich noch Matrix. Das ist Signal-Protokoll mit Glitzer für Dezentralisierung. Das große Problem bei Matrix ist nicht nur, dass es nicht Post-Quantum-sicher ist, das sind eine ganze Menge an Verfahren, das kommt hoffentlich dann irgendwann, sondern dass halt bei Matrix einfach die Dezentralisierung scheiße schwer ist, weil also diese beiden anderen Viecher hier haben alle das Dezentralisierungsproblem nicht und man macht sich halt auch irgendwie keine Gedanken, wie unglaublich viel mehr aufwendig dezentralisierte Verfahren sind als nicht dezentralisierte. Also mein Professor für verteilte Systeme sagt immer, okay, wenn man darüber nachdenkt, ein System zu bauen und man denkt darüber nach, es eben verteilt zu oder dezentralisiert zu bauen, dann sagt er immer grundsätzlich, mach es nicht, mach es besser zentralisiert. Und ich meine, der Dude hat sein ganzes Leben lang daran geforscht und sagt trotzdem, lass die Finger davon, wenn es irgendwie geht, weil es einfach so viel mehr Aufwand ist. Und das merkt man bei Matrix, es geht halt kaputt, weil halt die Server nicht sauber miteinander reden können, weil halt irgendwelche Schlüssel irgendwo verloren gehen. Und deshalb ist es halt immer so ein bisschen kaputt, aber es ist halt vom Dezentralisierungsaspekt, den man ja eigentlich von E-Mail auch her kennt und behalten möchte, ist es halt aktuell das kleinste Übel. Deshalb verwendet es, falls ihr es noch nicht verwendet, ist von der Krypto her auf jeden Fall okay, mit der Ausnahme von ein, zwei Metadaten. Genau. Dann kommen wir zu Paketsignaturen, der zweite große Anwendungsfall. Den wir so haben für OpenPGP. Da gibt es eigentlich eine ganz einfache Lösung. Man verwendet Signify bzw. Minisign. Das hat sich natürlich OpenBSD ausgedacht, weil Ted Anningst keinen Bock mehr hatte auf, beziehungsweise nein, er hat sich eine Minute OpenPGP angeguckt, wie es in FreeBSD verwendet wird, und hat entschieden, das machen wir nicht. Und hat dann sein eigenes Ding geschrieben, was einfach nur 82549 verwendet, um halt Signaturen zu erstellen und die zu verifizieren. Minisign ist sogar noch ein bisschen besser, weil da gibt es Trusted Comments, das heißt, da könnt ihr Kommentare in die Signatur reintun, die auch authentifiziert sind. Ich habe das Ding mal in 1,5 Tagen durchimplementiert für Serenity OS und das war sehr, sehr einfach. Also es ist wirklich ein super einfaches Format und könnte ich jetzt jede Distro so kurz adaptieren, wenn sie es wollten. Zumindest vom Code her. Von der Infrastruktur ist es vielleicht eine andere Frage. Muss man sich dann überlegen, will man einen zentralen Key haben, wie es OpenPGP macht, der jeden Release rotiert? Oder will man Maintainer-Keys haben und die Maintainer sind dann halt dazu gezwungen, die zu rotieren? Also genauso wie bei OpenPGP, man muss die Keys halt irgendwie, oder man sollte die Keys rotieren, aber Minisign und Signify geben da eben keine Vorgaben dafür. Da gibt es diverse Möglichkeiten, das zu implementieren. Und weil die Keys eben so viel kleiner sind als die OpenPGP-Keys, weil die OpenPGP-Keys in der Regel RSA-Keys sind und die sind halt riesig, ist es halt auch so, da kann man einen so einen Key in eine, den kann man im Chat pasten, das sind Base64-Dinger, die kann man als QR-Code irgendwie an jetzt dem der einschlägigen Distro Konferenz irgendwie an die Wand kleben. Und das ist auch so der, glaube ich, der Sinn bei so Signing Keys für Distributionspakete. Wenn man die weit verbreitet, dann ist es für einen Angreifer fast unmöglich, alle Verbreitungswege abzugreifen und alle Keys für einen Enduser zu ändern, um dann böswillige Pakete einzuschleusen. Und das geht mit kurzen Daten halt deutlich besser als mit langen Daten. Genau. Und jetzt nochmal zu E-Mail. Zu E-Mail muss man halt einfach sagen, E-Mail ist zu alt und fundamental kaputt. E-Mail ist standardmäßig unsicher, das ist allen klar, darüber haben wir schon geredet, aber vor allem hat E-Mail auch unverschlüsselte Metadaten wie blöd. Insbesondere ist halt der Betreff in E-Mail, der ja ein Teil der Nachricht ist, da kann ich ja irgendwelche nachrichtrelevanten Dinge reinschreiben, den kann ich gar nicht verschlüsseln. Ansonsten geht da ganz viel kaputt. Das ist eigentlich, damit hört es eigentlich dann schon auf. Da müssen wir jetzt alle aufhören, Betreff zu verwenden. Und vor allem die meisten Leute verwenden irgendwie serverseitige E-Mail-Suche über IMAP und das geht auch nur, wenn der Server halt die E-Mails lesen kann und damit hat man keine End-to-End-Encryption. Damit müssen wir entweder, halt müssen die Clients wieder auf Client-Seite suchen und Thunderbird macht das vielleicht, aber viele andere Clients dann auch nicht, beziehungsweise wenn ihr im Browser unterwegs seid, ist es dann sowieso zweifelhaft. Genau, und da ist halt IMAP auch so nicht wirklich dafür gedacht. Dann bräuchten wir halt ein alternatives Server-Client-E-Mail-Protokoll sozusagen. Genau. S-MIME, wenn jetzt das Argument kommt, ist eben auch E-Fail vulnerable, weil das genau das Gleiche macht, nur mit bisschen anders. Und die Vulnerabilities sind genau die gleichen. Delta-Chat kennen vielleicht einige, das ist so ein Ding, was irgendwie E-Mail verwendet. Das Problem ist, die verwenden auch OpenPGP über zwei Umwege. Und was ich halt nicht verstehe, ganz ehrlich, bei Delta Chat ist, da sind sehr viele schlaue Leute, die versuchen sehr viele gute Dinge zu tun und dann verwenden sie ein fundamental kaputtes Verfahren, nämlich E-Mail. Und die müssen dann so viel dran ändern, dass es sowieso nicht mehr kompatibel ist. Und man muss auch an E-Mail so viel ändern, dass es nachher eh nicht mehr rückwärts kompatibel wäre. Und deshalb macht es keinen Sinn, E-Mail zu verwenden. Meiner Meinung nach. Genau. Und deshalb finde ich, deren Energie wird deutlich besser eingesetzt, wenn sie nicht krampfhaft E-Mail verwenden würden, sondern irgendwie ein besseres Matrix bauen würden oder so. Das wäre cool. Genau. Damit bin ich actually schon richtig schnell durchgekommen. Ich habe noch irgendwas mit private Daten schützen, steht in der Hackerethik. Also genau, schützt eure privaten Daten, indem ihr nicht OpenPGP verwendet. Dankeschön.
Gut, dann hätten wir noch Zeit für ein paar Fragen. Ja?
Wir hatten Datentransfer mit Magic Bravo.
Genau.
Was wäre die Möglichkeit für... Also, wir hatten Datentransfer, Magic Wormhole, klingt super, wenn man synchron transferieren möchte. Was würdest du empfehlen für asynchronen Datentransfer? Also im Sinne von, ich sende etwas und jemand empfängt es, wann anders irgendwann?
Das ist genau, das ist gerade so ein Problem. Es gab mal das, den Mozilla-Service dafür, wo die das hatten. Der wurde runtergenommen, weil es natürlich Leute für Kinderpornografie verwendet haben. Soweit ich weiß, gibt es eine Reihe an Implementierungen, die sind alle nur so mäßig gut. Also gerade von der UI, von der Kryptografie sind, glaube ich, alle okay. Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich habe mich damit jetzt nicht mehr auseinandergesetzt. Der Trick ist halt immer, du willst irgendein Verfahren haben, was dann die Keys zum Beispiel irgendwie in die URL packen kann. Da gibt es ja diverse Dienste, die das machen. Weil dann eben nur, selbst wenn die Person theoretisch wüsste, wo die Datei liegt, irgendwie, keine Ahnung, ja, dann müsste sie die URL raten, was das gleiche ist wie den Schlüssel raten, das geht nicht. Aber leider weiß ich da konkret nichts, habe ich mich nicht mehr damit auseinandergesetzt. Verschlüsselte Platte für Pervos verschenken, genau. Nee, also was eben grundsätzlich geht, so als Band-Aids, wenn ihr nicht irgendeinen privaten Nextcloud habt, wo die Platte voll verschlüsselt ist, dann halt mit Age einmal verschlüsseln. Also die andere Person schickt euch den öffentlichen Schlüssel. Das sind auch so kurze Base64-Dinger. Da könnt ihr Age sagen, hier der Schlüssel, verschlüsselt die Datei bitte und dann schiebt ihr die da irgendwo hoch. Aber es ist halt auch so, ja, es ist eine Band-Aid-Lösung. Also deshalb, ich habe Age nochmal erwähnt, weil es halt für diese Spezialfälle, wo man es vielleicht braucht, ganz gut ist, aber sonst halt eigentlich nicht verwenden.
Noch eine betrieben. Also es gibt das Projekt noch mit dem originalen Code, also doch auch relativ sinnvoll, aber es sind natürlich meistens die Limits und die Sicherheit, dass es noch online ist, natürlich jetzt nicht mehr so weit gegeben, weil Mozilla es nicht mehr
Ja, genau, es wurde noch gesagt, dass das Firefox Send, was ich gerade erwähnt hatte, das gibt's noch als nur als Send. Das muss ich auch nochmal nachgucken und da gibt's anscheinend noch Instanzen, aber ist eben nicht mehr so auffindbar und dann ist halt der Zweifel, ob der Server in 2 Tagen noch existiert, wenn dann die Person die Datei abrufen will. Ja.
Gut, gibt's sonst noch irgendwelche Fragen? Ja? Kommst du ein bisschen mal? Oder? Kommst du am besten mal vor?
Oder so.
Und zwar bei Threema und Signal. Da würde es mich noch interessieren, ob es da irgendwie Wege gibt, das nicht mit Smartphone als Hauptgerät zu verwenden. Weil das Letzte, was ich bisher leider nur gefunden habe, war, dass die Möglichkeit dann irgendwie wäre, eine Android-VM, auf der dann die Clients laufen. Aber dann hat man wieder das Problem, dass man es ja nicht auf dem nicht auf Android verwenden kann, weil es ja die Nicht-Haupt-App nur für einen Desktop gibt und sowas.
Ja, das ist ein Problem. Also bei Signal weiß ich es gerade nicht. Ich meine, es dürfte jetzt gehen, weil die halt auch die Bindung an Telefonnummern gelöst haben vor einem halben Jahr oder so. Bei Threema, ja, da gibt's keinen Desktop-Client dafür. Du könntest einen schreiben, das Ding ist Open Source. Du dürftest sogar dann irgendwie in deinen Clients so Zugangsdaten, die du dir offiziell gekauft hast, einschleusen und damit wären die fein. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, Threema ist eine Schweizer Firma, das heißt, die Server sind DSGVO-konform. Nee, aber Ja, das ist ein Problem. Ich glaube, bei Threema geht's nicht und bei Signal könnte es gehen, aber da habe ich leider nicht mehr recherchiert.
Gut, sonst noch irgendwas? Gut, nee, dann danke fürs Zuhören und danke für Filmröhrchen.